Rentable. Berger, mein Name ist Eduard Berger. Ich bin seit 2011 hier kleiner Mitaktionär und Vorstand dieser Bank für Marktgeschäfte. Wir sind eine 12 Jahre junge Privatbank, die sich auf Veranlagung und Beratung in Wiener Wohnimmobilien, das ist Background der Großaktionäre Kerbler und Co. war, die von der Immobilienseite kommen, kümmert und Wolfgang Matelkas und mein Geschäft ist das Veranlagungsgeschäft. Wir beraten Kunden, Privatkunden, Firmenkunden, Fondsmanager, wie den Wolfgang Matelka, in Veranlagungsfragen rund um den Kapitalmarkt. Mit einem Schwerpunkt und der großen Leidenschaft zur Aktienveranlagung und die Wiener Börse. Ich habe das Geschäft bei der Deutschen Bank gelernt, wo ich 10 Jahre gearbeitet habe. Dann bei der CA Investment Bank, dann bei einem großen französischen Broker und seit 2011 hier. Die Wiener Privatbankgruppe, Wiener Privatbank und Matelka und Partner, betreut ungefähr 1,8 Milliarden Euro an Vermögen. Was eine beeindruckende Zahl ist, als junge Bank sind wir trotzdem nur ein kleiner Mitspieler. Wir sind sehr stolz darauf. Wir haben eine Reihe von Produkten, die wir den Kunden anbieten. Investmentfonds, Vermögensverwaltungen, sind aber auch sehr stark spezialisiert auf individuelle Lösungen. Weil wir sind als kleines Team, wir haben insgesamt 100 Mitarbeiter, hochspezialisiert sind und scheuen uns nicht vor Einzelstrategien. Das macht den Unterschied aus zu alteingesessenen Mitbewerbern, die vor allem auf strukturierte Lösungen gehen und einen Einzeltitel oder Einzelfälle kaum anschauen wollen. Das ist unsere große Leidenschaft. Wolfgang Matelka ist seit über 30 Jahren einer der erfahrensten Fondsmanager in Österreich. So haben wir immer zusammengearbeitet. Ich war immer Broker für den Wolfgang. Wir sind dann beide unternehmerisch tätig geworden. Ich als Partner hier. Wolfgang hat eine Firma gegründet für Vermögensveranlagung. Da konnten wir uns 2012 beteiligen. Da sind wir Partner in der Geschäftsführung. Und Wolfgang Matelka ist dann noch der Chief Investment Officer der Bank. Er berät unsere Kundenbetreuer und auch die Bank in Veranlagungssachen. Wir haben einen Sitz an der Wiener Börse. Wir beraten internationale Investmentfonds. Wir exekutieren das an der Börse. Wir halten die Fahne für den österreichischen Kapitalmarkt sehr hoch. Ich denke, das Wichtigste, um nachhaltig bei der Vermögensveranlagung bzw. Vermehrung Erfolg zu haben, ist der Dialog, dass man sich austauscht mit Experten. Das ist eine unserer Stärken. Und unsere Kunden, die das annehmen, fahren sehr gut damit. Weil eines der größten Probleme in der Veranlagung, das jeder hat, der Profi und der Amateur, ist das Timing. Die beste Idee kann 2 Jahre lang nichts wert sein, wenn man sie zum falschen Zeitpunkt einsetzt. Das macht das irgendwo aus. Wir versuchen bzw. sind ganz erfolgreich, diese Nische der Beratung zu setzen, was im Bankgeschäft anders ja gar nicht mehr möglich wäre, sonst wäre man ja gegen die Riesen der Branche bzw. gegen die Online-Banken überhaupt keine Berechtigung haben. Da grenzen wir uns ab. Wenn man bei uns Kunde sein möchte, egal ob groß oder klein, sollte man mit uns reden. Und das bewährt sich in der Regel. Matelka, es ist so, dass das aktive Fondsmanagement und das aktive Asset Management in unserem Bereich eine Kunst oder eine Art Gewerbe ist, das kurzfristig ein wenig als Old Fashioned gegolten hat, weil sehr viele quantitative, ETFs, automatisierte Produkte etc. entstanden sind. Seit einiger Zeit, und da spreche von 18 bis 24 Monaten, merkt man, dass der aktive Manager, der sich ein bisschen was überlegt und ein bisschen mehr traut als der Rest, durchaus auch belohnt wird. Dass die Outperformance eine nachhaltige ist. Und diesbezüglich die Investoren und Investorinnen mehr und mehr Gedanken machen, wem sie ihr Geld wirklich anvertrauen. Dass das nicht eine reine Kostenfrage ist, weil ein ETF am Ende so günstig ist, sondern, dass man sich mit dem Manager bzw. der Managementgesellschaft viel mehr auseinandersetzen muss heutzutage. Genauso wie man es mit den einzelnen Investments tun muss. Das ist super spannend, super geil. Aber man muss es auch super seriös betreiben, weil automatisch passiert nichts. Berger, wir sind ein absoluter Verfechter des aktiven Managements. Passiv heißt, man kauft den Index. Man kauft einen ETF, weil der eh so gut ist wie der Index. Das ist in guten Börsezeiten oft richtig. In schlechteren Zeiten trennt sich dann aber die Spreu vom Weizen. Da kommen Kunden wieder zurück und sagen, wir hätten lieber einen aktiven Manager, der auf uns aufpasst. Wir sind absolute Verfechter des Aktiven. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Die ganzen Veranlagungs- und Bankenbranche ist unter enormen Kostendruck. Überall im Leben soll alles billiger werden. Ich sag immer dazu, das ist ein gutes Stichwort oder eine Schlagzeile, zu Kunden bzw. Geschäftspartnern. Ich bin auch seit 30 Jahren Anleger, und ich habe meine Jahresperformance noch niemals über Spesen definiert, sondern nur über die Performance am Markt. Gewisse Spesen müssen schon sein, wenn man einen gewissen Service in Anspruch nehmen möchte. Drastil, Monika, du bist aktive FH-Dozentin. Was macht ihr denn mehr als die anderen? Was tut ihr alles im Bereich Finanzen, Finanzialliterazie und Kapitalmarkt? Kovarovasimezik, ich bin Dozentin an der FH St. Pölten und dort hauptsächlich für das Thema Wirtschafts- und Finanzkommunikation zuständig, das dort vor 4 Jahren, als ich gekommen bin, eigentlich nicht präsent war. Wir haben unterschiedliche Studiengänge zu Media- und Kommunikationsberatung, auch zu Medienmanagement. Aber genau diese Lücke an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Finanzmarkt und Kommunikation, die war eigentlich nicht abgedeckt. Ich habe das Glück gehabt und die Möglichkeit, das Thema dort aufzubauen. Wir beschäftigen uns eben mit unterschiedlichen Aspekten in diesem Bereich. Das ist zum einen zum Beispiel, wie Unternehmen kommunizieren, nicht nur IR-Bereich, sondern im Allgemeinen an alle Stakeholder und nicht nur an die Shareholder. Das ist aber auch umgekehrt die andere Seite. Wie informieren sich Anleger, Privatanleger hauptsächlich? Und in diesem Zusammenhang, und da ist die Tatjana ganz stark am Werk, haben wir uns auch angesehen die Finanzialliterazie und wie hängt die Finanzialliterazie damit zusammen, wie sich Leute informieren, wo geht man denn dahin, wenn man eben nicht weiß, was man mit dem Geld machen soll, geht man zu Bekannten, zu Eltern oder schaut man sich wirklich auch formale Informationsquellen an. Und da haben wir uns auch angeschaut, wie hängt das Finanzwissen mit dem tatsächlichen Finanzverhalten zusammen. Wir haben alle möglichen Faktoren untersucht, die hier mit hineinspielen. Und dann haben wir auch einen Vergleich gezogen mit der Schweiz. Das sind natürlich zwei extreme Länder, weil Geld sehr unterschiedlich veranlagt wird, weil wir festgestellt haben, dass der Wissensstand sehr unterschiedlich ist, weil auch die Art des sich Informierens über Finanzthemen sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Und ja, das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir einen eigenen Studiengang, Masterstudiengang für Finanz- und Wirtschaftskommunikation entwickeln, der 2018/19 starten soll. Berger, zu Ihrer Studie, wie sich Privatanleger informieren. Gibt es eine Conclusio daraus? Mein Vorurteil wäre sporadisch und wie es gerade modern ist oder auch nicht. Das wäre ein spontanes Vorurteil. Kovarovasimezik, richtig. Wir können auf Basis der Ergebnisse nicht sagen, das ist ein standardisierter Prozess, wo man immer wieder regelmäßig, wie man das bei Handyverträgen tut, sich auch anschaut, was sich auf den Finanzmärkten tut, welche Möglichkeiten es gibt. Als Konklusio könnten wir festhalten, dass das Informationsverhalten genauso wie das Anlageverhalten sozialisiert ist. Das heißt, zumindest in Österreich ist Familie oder das vertraute Umfeld die Informationsquelle Nummer 1 mit Abstand. Unabhängig davon, ob diese Informationsquelle jetzt auch valide ist oder nicht. Das ist das Problematische daran. Aber ich glaube, das, was dem zugrunde liegt, ist der Vertrauensaspekt. Ich gehe dorthin, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich auf diese Information verlassen und es ist sicher auch die Beobachtung, haben die Eltern, die Kollegen, die Freunde das Geld gut veranlagt? Dann werde ich mich an dieses Beispiel halten. Das, was wir festgestellt haben, das gute Sparbuch ist immer noch die Präferenz Nummer 1, weil man damit aufgewachsen ist. Das kriegt man im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt. Das ist etwas, womit man aufwächst, das vertraut ist, und man hinterfragt es nicht, weil teilweise das Wissen fehlt, um es überhaupt zu hinterfragen und Schlüsse aus den Ergebnissen ziehen zu können. Also das ist leider Gottes das Conclusio, was wir schon beobachtet haben, dass mit steigender Finanzialliteratie dann andere Informationsquellen herangezogen werden. Das geht dann von diesem informellen Umfeld Richtung Online-Quellen, Fachzeitschriften. TV und Radio sind mehr oder weniger irrelevant, könnte man sagen. Und was wirklich absolut gar keine Rolle spielt, ist Werbung. Matilka, als Kontraindikator ist TV immer gut. Ab dem Zeitpunkt, wo der ORF über den ATX berichtet, ist es vorbei. Drastil, das ist schon jahrelang vorbei. Plus, außer im Teletext. Drastil, auf der Startseite die Agrana. Bei für Agrana. Wahrscheinlich als Gegenleistung für den Zuckerschwerpunkt. Drastil, was mich interessieren würde, Tatjana, du bist genannt worden, seit 4 Jahren gibt es Frau Kovarova an der FH. Hast du dich vorher auch schon interessiert, oder ist der Input durch die Lehrkraft, Kovarova, gekommen? Tatjana, bei mir hat sich das entwickelt. Frau Kovarova unterrichtet sehr begeistert und hat damit nicht nur mich dazu gebracht, sich für dieses Thema zu interessieren, sondern das haben mir auch einige Kolleginnen und Kollegen so erzählt. Bei mir hat sich das entwickelt. Drastil, ist das Interesse durchgängig? Ziehen da alle mit? Kovarova Siemezig, es ist sehr gestiegen. Wenn man das quantitativ bewerten will, als ich gekommen bin, war in dem Wahlpflichtfach Finanzwaren 5 Leute dabei. Jetzt sind es doch ein paar mehr. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, diesen Studiengang, den wir jetzt starten, schon früher eigentlich ins Leben zu rufen, weil es hier eigentlich an politischer Unterstützung ein bisschen gefehlt hat. Wir haben uns gedacht, wir forschen so viel, das Interesse ist so groß, machen wir doch, was im Rahmen unserer Möglichkeiten geht. Und wir haben ein Freifach Investor Relations ins Leben gerufen. Das Interesse war überwältigend. Im Freifach, wo die Studierenden im Grunde außer einem Vermerk, dass sie etwas Zusätzliches gemacht haben, eigentlich nichts haben, das findet auch noch an allen Wochenenden statt. Und wir haben trotzdem zumindest am Beginn über 60 Interessenten gehabt, die begonnen haben. Und es haben 28 abgeschlossen. Matilka, das trifft den Nerv der Kapitalmärkte. In Österreich hat man logischerweise durch die politische Situation die eine oder andere Hürde zu überspringen, die andere nicht haben. Weil Kapitalmarkt in den Regierungsprogrammen gar nicht vorkommt oder weil man sich sagt, die Börse ist sowieso nur ein Anhängsel der Bankenlandschaft, was es definitiv nicht ist. Boston Consulting hat in einer Studie nachgewiesen, dass 60% des Aktienwerts oft nur durch Kommunikation besteht, also Internal Value. Spätestens seit Watzlawick wissen wir, Perzeption ist Reality. Und wenn wir investieren, dann investieren wir auch auf einer Basis der Kommunikation in Umwandlung auf Realitätserwartung. Und genau das ist meines Erachtens nach in Österreich noch nicht perfekt besetzt in vielen Investor Relations Abteilungen. Die haben zwar immer mehr einen Zugang zu externen Bewertungen und Rankings. Früher hat man eigentlich nur den Geschäftsbericht bewertet, was auch zu dieser Tätigkeit gehört. Inzwischen wird schon Erreichbarkeit, Kommunikationsfreude, Nähe zum Management, alles, was noch da drinnen vorkommt. Das, was mir hier noch fehlt, ist eine Art Öffentlichkeitswerdung des Bewusstseins dafür, weil so ist es ja ganz nett, dass die Voestalpine mal wieder einen Preis bekommt. Aber es muss auch für die anderen klar sein, warum sie ihn nicht bekommen haben. Und das fehlt mir noch. Drastil, wie bekommt man junge Menschen auf einen Finanzmesse? Hat jemand eine Idee? Kugelschreiber sind bei den jungen Menschen nicht mehr so beliebt. Was muss ein Messebetreiber tun, damit der Altersschnitt sinkt? Kovarova Siemezig, ich glaube, wenn man diese Aufgabe einem einzelnen Messebetreiber umhängt, dann beneide ich ihn gar nicht. Der ist wirklich arm. Das fängt ganz woanders an. Das müsste man eigentlich schon vom frühesten Alter eigentlich zum Thema machen. Weil ich denke, dass in den meisten Familien über Geld gar nicht gesprochen wird. Das ist auch das, was uns immer wieder zurückgespiegelt wird. Es gibt ja Initiativen. Mir fällt jetzt ein, der Flip von der Erste. Das ist wirklich hervorragend. Das geht von 9 bis 19 Jahre, das ist die Zielgruppe. Und da geht es nicht darum, wie man Geld veranlagt, das liegt ja auch nicht im Interesse eines 9-Jährigen, sondern, dass man ein Gespür dafür bekommt, wie viel Geld hat man so zur Verfügung, und wofür gibt man es aus, das wissen ja 9-Jährige gar nicht. Und wie viel bleibt übrig, damit ich es für schlechtere Zeiten, für Bildung und so weiter aufspare? Also da müsste man im Grunde genommen ansetzen. Und ich könnte das nur an dich zurückspielen, den Ball. Ich weiß nicht, womit es mir gelingt, die Leute für dieses Thema zu begeistern. Es gelingt mir irgendwie, ohne jetzt hochnäsig rüberkommen zu wollen. Ich hinterfrage das immer wieder. Ich glaube, dass ein Punkt ist, aber das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, dass ich den Studierenden zeige, es geht auf Kapitalmärkten nicht nur um Zahlen, sondern ganz viel um Menschen. Wenn man das geschickt und dramatisch verpackt, dass diese Zahlen nur Symptome sind für menschliche Charaktere, für menschliches Handeln, für Existenzen. Und welche Mechanismen stecken dahinter? Wenn man sich beginnt, damit zu beschäftigen, zumindest ist es mir so gegangen, ist das irrsinnig spannend und interessant. Und ich glaube, dass man ohne die Finanzwelt zu verstehen im Grunde genommen heutzutage gar keine Zusammenhänge verstehen kann. Matilka, also ich glaube, dass in jedem von uns hier, und da draußen logischerweise auch, ein Portfolio-Manager drinnen steckt. Weil wir selbst ja permanent Portfolien managen. Unser privater Ansatz ist ja nichts anderes, als dass wir Chancen und Risiken gegeneinander abwägen und dann die aus unserer Sicht optimale Variante wählen. Ob wir jetzt Schuhe einkaufen, jeder hat einen anderen Zugang dazu. Wenn wir einen Urlaub planen, wenn wir Essen kochen, da haben wir eine Rezeptur. Was kaufen wir ein? Wen laden wir ein? Werden wir zufrieden sein? Werden wir unzufrieden sein? Das alles sind Dinge, die uns eigentlich im Portfolio-Management vielleicht zahlenmäßig verbrämt, total umfangreich, mit 17.000 Formeln, genauso vorkommen. Was dahinter steckt allerdings, im Aktienbereich, ist, wir gehen nicht in ein Restaurant und checken den Koch, sondern wir haben wahrscheinlich 500 Restaurants, wo wir genau wissen, wer wie was kocht und setzen daraus unser Lifetime-Menü zusammen. Aber die Grundprozesse sind die gleichen, wie wenn wir Schuhe einkaufen würden. Die interessante Sache beim Portfolio-Management ist allerdings, dass die am Ende stehenden Ergebnisse vielleicht die Zahlen sind, aber davor unbedingt, meiner Ansicht nach, es sei denn es ist ein quantitatives Modell, aber unbedingt die Auseinandersetzung mit dem dahinterliegenden Management steht. Warum? Weil jeder dieser Aktien von der Voestalpine, über OMV oder Royal Dutch Shell hat genau die gleichen Voraussetzungen. Die haben Geld, aus welchem Grund auch immer, und wollen mit dem Geld mehr machen, indem sie ihre Geschäftsidee, weil sie halt auf einer Ölquelle sitzen oder mit irgendetwas anderem, so erfolgreich umsetzen, dass sie mehr verdienen, als würden sie nichts tun. Die könnten ja theoretisch auch passiv Portfolio managen, aber das tun sie nicht. Sie machen aktiv ihre Firmen. Die Voestalpine macht halt Stahl. Das möchten sie besser machen als die anderen, die den Stahl brauchen und daher bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen. Davon lebt sie und braucht keine Staatsanleihe kaufen und lässt sie von den Zinsen reich werden. Und genau diese Umsetzung des Geschäftsmodells ist in Wirklichkeit das, was ein Portfolio-Manager tagtäglich überlegen muss. Gelingt dem das oder nicht? Und die Kommunikation des Unternehmens an seine Investoren ist die Abkürzung, je schneller und effizienter das rüberkommt, und je glaubwürdiger das ist. Denn das Schwierigste ist, wenn du belogen wirst, dann glaubst du ihm nie wieder. Je glaubwürdiger das ist, desto einfacher ist es für den Manager, dieses Geschäftsmodell für sich und sein Portfolio zu akzeptieren oder nicht. That's it. In a nutshell. Es geht fast immer nur um die Kommunikation darunterliegenden Geschäftsmodells. That's it. Drastil, wir sehen das in der Schule, da gibt's die Panini-Bilder, das ist der erste Aktienhandel in Wahrheit für die Kinder. Ich hab einen, den du gerne hättest. Der Preis steigt. Ich bekomme 3 für einen. So geht's in Wahrheit los. Spricht man nicht über Aktien? Ihr habt ja eine gehobene Klientel in der Bank. Man lässt sich beraten, man lässt sich Zeit. Aber redet man auch darüber? Berger, ich glaube, das ist natürlich ein Sonderfall. In der Regel, der Kunde, der sich für die Privatbank mit Spezialisten entscheidet, spricht schon, glaube ich, auch privat darüber, weil er diesen Schritt gegangen ist. Ich möchte spezialisierte Beratung, die ich am Schalter der Hausbank nicht bekomme. Alle unsere Kunden haben ja uns als Zweit- oder Drittbank. Das ist ja schon ein tolles Zeichen. Bei der normalen Bank hat er das Girokonto etc. Unsere Kunden sind da in der Regel sicher fortgeschrittener und aufgeschlossener. Der Schritt für einen normalen Kunden ist ja, man ist ja überrascht, wie groß der Schritt ist, ein neues Konto zu eröffnen. Das ist Überwindung. Das heißt, außerhalb dieser Klientel, in der breiten Masse natürlich nicht. Und ich möchte noch etwas ergänzen zur Messe. Man hat bei uns in Österreich, eh nur in Wien, weil ansonsten gibt es ja eh keine Finanzszene in Wirklichkeit, vielleicht noch Linz, aber in Innsbruck gibt es vielleicht noch einen Rotary Club, hat man das Gefühl, man ist in einer in sich Gesellschaft. Man sieht immer dieselben Leute. Das überaltert natürlich. Da kommt wenig nach. Auch eine Schuld der Banken, dass wenig junge Leute aufgenommen werden. Jeder Headcount zählt gleich. Ob ich 10 Junge oder einen Erfahrenen nehme. Früher hatte man eine Reihe von Trainees. Der große Unterschied in der Kultur ist, in europäisch-österreichischen Kultur zur angelsächsischen, dort ist angekommen, in Amerika schon seit hunderten Jahren, dass der Finanzmarkt, die Finanzwirtschaft ein Teil der Real Economy ist. Wir sprechen immer von Real Economy und von der Finanzökonomie. Das ist ja völliger Blödsinn. Eine Börse entsteht ja erst dadurch, dass eine Firma Eigenkapitalanteile ausgibt für Wachstum. Das heißt, jeder, der an Börse investiert und eine Kapitalerhöhung mitkauft, sichert ja Arbeitsplätze der Real Economy oder der sogenannten Real Economy. Das zu transportieren wird uns wahrscheinlich nicht immer gelingen. Aber das wäre es, dass dieser Nimbus, dass das ein Club ist, der spekuliert, das muss weg. Ohne Fundament einer Firma, die Aktien oder Anleihen ausgibt, gäbe es ja auch keine Spekulation darauf. Drastil, glaubst du, dass der Kunden, wenn er bei dir oder einer anderen Bank hinausgeht und das Gefühl hat, das interessiert mich jetzt, das nehme ich mit, auch reflektiert beim Freundeskreis, am Tennisplatz oder wo auch immer, weil das ist ja das, was man braucht. Die Mundpropaganda, den Stammtisch, Berger, das ist meistens an Überhitzungselementen an der Börse. Wenn am berühmten Tennisplatz oder Golfplatz darüber diskutiert wird, wer besser war an der Börse, ist das meistens ein Warnsignal. Jetzt bin ich ruhig, denn derzeit passiert das nicht. Bis vor einem Jahr war die Diskussion, wer geschickter war, weil er weniger verloren hat. Jetzt wird irgendwann wieder kommen, dass man damit angibt, etwas verdient zu haben. Aber um die Frage zu beantworten, nein, das ist in unserer Gesellschaft prinzipiell ein Tabuthema, ist es auch immer gewesen. Matilka, es gab schon einmal Situationen, das Geheimniskrämen um das persönliche Vermögen, das haben wir schon seit 500 Jahren in uns. Schon seit zu uns der Ritter von der Agstein runterkommt und sich das holt, was du rumposaunst. Jeder hat gelernt, sein Vermögen zu verstecken in Europa. In Amerika hat man diesen Calvinismus, wie es Eduard gesagt hat, da ist jeder stolz darauf, dass er etwas zusammenbringt. Und in Europa ist das wirklich in den Kinderschuhen, auch durch die Sprachteilung vielleicht gar nicht so populär. Das, was allerdings stattfindet, ist ein gewisser Test. Das habe ich persönlich auch schon oft festgestellt, dass bestimmte Leute, die aus einer Bankberatung rauskommen oder sich aus irgendeinem Thema in den Medien auseinandergesetzt haben, oder weil gerade Agrana im Teletext steht, die wollen ihr Wissen oder ihre Begehrlichkeiten mit jemandem teilen, von dem sie halt das Gefühl haben, der könnte Feedback geben, das wertvoll ist. Kriege ich oft mit. Das sind dann nur ganz kurze Fragen. Und ich bin dummerweise immer der Ansicht, die ernst nehmen zu müssen und sie zu beantworten. Dann sagen sie, ja, aha, kenne mich aus. Also das Basis-Know-how ist nicht so vorhanden, aber das ist vielleicht auch einer gewissen Isolierung im beruflichen Bild geschuldet. Wenn man ganz schnell und ganz effizient antworten möchte, das sind dann die ganz gescheiten Sätze, die dann zum Schluss keiner versteht. Berger, die Diskussion lautet doch immer nur, wo bekomme ich mehr Zinsen? Matilka, auf die Frage, wo bekomme ich die meisten Zinsen, muss man mal eine normale Antwort geben. Drastil, ich glaube, das ist mittlerweile aber auch schon weg vom Stammtisch. Das hat man mittlerweile geschluckt. Das Thema ist gegessen. Berger, was Sie gesagt haben über das Sparbuch, das ist interessant, dass es immer noch zigtausende Bausparverträge gibt. Kovarovasimezik, staatliche Prämie. Staat ist irgendwas Stabiles. Da kann nichts schief gehen. Da werde ich auf gar keinen Fall das eingesetzte Kapital verlieren. Matilka, in den letzten 60 Jahren ist der österreichische Staat dreimal pleite gewesen und hat sie nicht bezahlt, sein Anleihen. Kovarovasimezik, aber die Wahrnehmung, Perzeption ist Reality, die Wahrnehmung ist nicht. Ah, da können noch so viele Staaten bankrott gehen. Die Staatsanleihen werden trotzdem in der Wahrnehmung das sicherste sein. Und auch im Vorfeld, wenn dann zum Beispiel Studien, wie die von der IMAS, wo es darum geht, welche Wahrnehmung haben die Österreicher vom Kapitalmarkt, von der Börse, und dann steht dort unkommentiert, dass 93% der Befragten, immerhin mehr als 4000 Teilnehmer, würden niemals an die Börse gehen, weil sie diese als Spekulationshort sehen, Spekulationsstätte. Dort kann man im Grunde genommen nur verlieren. Und dass wir dann unkommentiert ohne Gegenbeweisführung einfach stehen gelassen, ohne dass man dem entgegenhält. Wie hat sich der ATX entwickelt? Wie war er von den jeweiligen Krisen betroffen? Matilka, es gibt auch kein, ganz ehrlich, politisches Bewusstsein dafür. Es liegt nämlich völlig richtig auf der Hand. Der einzige Risikokapitalgeber ist der Private. Der Staat gibt nichts. Der Staat ist keiner, der sagt, hey cool, du, ich fang dich auf, weil ich glaube, in 20 Jahren bist du wieder wer. Das macht keiner. Das machen die Privaten. Und das machen von Privaten Beauftragte, also Fondsmanager etc. Das, was der Staat hier verabsäumt. Und das ist, bis auf manchmal in Amerika fast ein globaler Effekt, dass er in seiner relativen Kurzsichtigkeit, es geht nur von Wahlgang zu Wahlgang, verabsäumt Strukturen einzuleiten, die nachhaltig die Sicherheit des Privaten zu erhöhen. Und das gelingt ihm eigentlich immer nur, wenn sowas geht, mit Hilfe der Kapitalmärkte. Schweden und Norwegen sind Beispiele, nämlich dass der Private Vergünstigungen bekommt bei seiner Pensionsanlage, Steuerbegünstigungen etc. und oder Erleichterungen zu Kapitalmärkten. Immer, wo so etwas passiert, geht es den Leuten im Alter gut. Alle anderen müssen vom Staat abhängig bleiben. Jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen, cool, das Geschäftsmodell des Staates ist so gut und Unique, der holt sich immer wieder was raus. Österreich beispielsweise. Weil wenn es im Winter schneit, dann freuen wir uns, weil dann kommen am Arlberg die Deutschen. Das ist unser Modell. Wenn wir nicht dazwischen ein paar Andritz und Föstalpine dieser Welt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich schon länger ein Problem. Weil die holen in der Zwischenzeit die Devisen auf der anderen Seite herein. Das Bewusstsein für dieses entsteht aber meistens erst dann in der Krise. Wenn wir jetzt eine Situation haben, wo es dem Finanzminister grundsätzlich gut geht, und letztes Jahr hatten wir historisch einen Moment, seit den Neandertalern gab's das noch nicht, dass der Finanzminister Geld verdient hat. Ein Finanzminister verdient normalerweise nichts. Er nimmt ein und gibt aus. Und am Schluss bleibt weniger übrig als vorher. Letztes Jahr hat er aber Geld verdient. Durch die Negativrenditen. Er hat Anleihen emittiert und muss weniger zurückzahlen, als er hereinbekommen hat. Das ist sehr selten. Aber solange diese Situation anhält, solange wird sich da nichts ändern. In dem Moment, wo Probleme kommen, dann wird's ganz schwierig. Wenn jetzt die Renditen in einem bestimmten Zeitraum wieder anfangen zu steigen, dann wird die Staatsschuld, die in der Zukunft aufgebaut ist, sich logischerweise verzinsen müssen, damit sie äquivalent attraktiv bleibt, und der Finanzminister muss plötzlich mehr einnehmen, um das zurückzahlen zu können. Das wird er nicht schaffen. Und dann wird automatisch nach Hilfe gerufen. In der Regel ist das eine Erhöhung der Staatsschuld. Wir nehmen einfach noch mehr Kredite auf, weil es eh egal ist, der Staat ist sicher. Oder, zweite Variante, dann wird es richtig spannend. Wir holen uns den Kapitalmarkt zur Hilfe. Wenn das der Fall ist, dann haben wir eine Chance. Vorher wird das nicht sein. Die Not bricht das Zepter, aber nicht die Weisheit. Bis dorthin bleiben wir die bösen Zocker und die Gierigen, die nichts anderes wollen, als andere über den Tisch zu ziehen und so weiter. Das ist in den Köpfen der Leute so drinnen. Auch die Verarbeitung der Finanzkrise 2008 ist eine ganz typische machtorientierte Argumentationslinie gewesen. Denn in Europa hat sicher keiner die subprime Houses in den USA so finanziert, deshalb Amerika jetzt plötzlich den Bach runtergeht. Das waren schon die Amerikaner selbst. Die Europäer waren dumm genug, es teilweise zu kaufen. Die waren eigentlich die Opfer. Die haben nämlich geglaubt, dass das S&P-Rating mit AAA ein AAA ist, war es aber nicht. Und S&P hat gesagt, ja okay sorry, aber die Pensionskassen und die Banken in Europa sind plötzlich alle runtergegangen und die IFRS-Bilanzierung, alles Mark-to-Market bilanzieren zu müssen, hat sie umgehaut. Anstatt, dass die Europäer gesagt haben, hey Freunde, das ist jetzt eine Sondersituation, überlegen wir es uns. Das haben die Amerikaner vor 2 Jahren mit den Ölunternehmen gemacht. Sie haben gemerkt, der Ölpreis fällt wie verrückt. Halb Delaware war zahlungsunfähig, weil sie in Wirklichkeit solche Reserven hochbilanziert haben. Und sie haben gesagt, wisst's was, ihr könnt euch 3 Jahre Zeit lassen mit euren Bilanzierungsregeln. Funktioniert. In Europa hat das nicht funktioniert. Das ist allerdings etwas, was nicht am Stammtisch stattfinden kann, da geht es um Zinsen. Das ist halt die Auseinandersetzung mit dem Thema. Und diese intellektuellen Diskussionen zum Thema, die ja gar nicht intellektuell sind, sondern die Wahrheit, finden selten statt. Kovarová Zimeček, dürfte ich da ganz kurz nachhaken. Wie würden Sie das Rating bewerten? Anspielend an eben AAA wurde für AAA genommen, war es dann aber doch nicht. Matilka, das ist eine Spielregel. Rating hat heutzutage durch die Ereignisse, die haben ja alle ein schlechtes Gewissen, das muss man schon dazu sagen. Die wissen schon ganz genau, dass sie in Wirklichkeit keinen guten Job gemacht haben. Weil eine Struktur von Goldman Sachs in dem Ausmaß, wo 10.000 subprime Kredite drinnen sind, innerhalb von einer Stunde als AAA zu bewerten, da stimmt irgendetwas nicht. Okay. Aber dieses schlechte Gewissen kann schon dazu führen, dass man das Rating heutzutage etwas ernster nimmt. Aber in Wirklichkeit bleibt es eine Spielregel. Die ist irgendwann 1900 entstanden, als man gesagt hat, die ganzen Eisenbahngesellschaften sind uns ein bisserl unheimlich. Da brauchen wir jemanden, der drüber schaut. Und einer, der das als erstes gemacht hat, war der Modi. Das ist übrigens sehr interessant, das auf Wikipedia nachzulesen. Da lernt man wirklich viel. Und die Regeln, die damals bis in die 30er Jahre durch das Rating aufgestellt wurden, um eigentlich die Anleger zu schützen vor irgendwelchen Bubbles dieser Welt, sowie Internet. Das wäre wie, wenn jetzt Internet-Companies, wenn die kommen, unbedingt ein Rating brauchen. Das haben die damals eingeführt mit den Eisenbahnen. Das hat sich 1930 insofern verriegelt, dass Abstufungen aus diesem Rating zu sofortigen Reaktionen in den Pensionskassen in Amerika führen mussten. Also alles, was unter Investment gerade fällt, musst du verkaufen. Diese Regel hat sich bis heute noch durchgezogen. Das ist eigentlich das größte Machtinstrument da drinnen. Pass auf, dass du nicht unter Investment gerade fällst, sonst darf dich keiner haben. Daher ist Rating aus der heutigen Sicht nach wie vor notwendig. Gehört auch zum regularischen Prozess im Investment dazu, zum Portfolio-Management dazu, dass du dir zwangsweise über die offizielle Bonität des Schuldners ein Bild machen musst, bevor du in ihn investiert. Du musst also nachweisen, dass du dir etwas gedacht hast dabei. Und je größer die Emission, desto weniger wollen die Leute drüber nachdenken. Und umso notwendiger ist das Rating. Oft ist es so, dass gewisse Pensionskassen und Versicherungen, die brauchen mindestens zwei Rating-Agencies. Das Paradoxe ist, die drei größten sind Amerikaner, S&P, Moody's und Fitch. Letzteres ist offiziell französisch, aber die Zentrale ist in Houston. Drastil, wie ist der Stand mit einer europäischen Ratingagentur? Da gab es ja immer, wieder, Matilka, ja, gab es immer wieder. Da wurde schwerstens interveniert. Berger, man muss sagen, prinzipiell, bis auf ein paar Ausreißer, die sehr prominent sind, funktioniert das ja gut. Und sie haben ja einen großen disziplinarischen Effekt auf die Schuldner, wie Wolfgang gesagt hat, auf den Haushalt zu schauen. Ein Fonds hat einen konservativen Rentenfonds, der aufs höchste Rating aufpassen muss. Mir sind nicht viele Fälle bekannt, wo das schiefgegangen ist. Das macht jetzt nur wenig Sinn, weil es keine Zinsen gibt. Aber wenn die Zinsen mal wieder existieren, macht das schon einen Unterschied, ob du als Staat AAA bist oder nur AA auf den Punkt gebracht. Viel bessere Alternativen dazu fallen mir auch nicht ein. Drastil, zu den Zinsen ganz kurz, ihr schaut euch Jahrhunderte Unternehmen an. Matilka, 250 bis 350 im Jahr, die wir uns anschauen. Ich und mein Team in Van Oones. Drastil, Zinsen und Staaten. Die Zinsen steigen mal wieder. Haben die Unternehmen ihre Hausaufgaben diesbezüglich gemacht? Sind die strukturell so gut aufgestellt, dass die das aushalten, wenn die Zinsen wiederkommen? Berger, die Unternehmen waren ja so smart und haben sich die tiefen Zinsen ja jetzt gesichert. Diese ganze Welle, vor allem 2014 bis 2016 an Schuldscheindarlehen etc., die aufgenommen wurden. Da haben ja wahnsinnig viele Unternehmen die Kriegskassen gefüllt, um zum Leidwesen von den Banken unabhängiger zu werden. Und das hält ja noch 5, 6, 7 Jahre lang an, weil die Liquidität ist ja da. Darum steigen die Börsen ja jetzt. Darum müssten wir ja mehr M&A-Geschäft sehen. Firmen wie SBO etc. haben sich ja billiges Geld gesichert. Matilka, und sie haben einiges nicht gemacht. So wie die Amerikaner. Sie haben es nicht übertrieben. In Amerika hast du dir einen Kredit aufgenommen und hast eigene Aktien zurückgekauft. Weil die Dividende, die du ausbezahlst, höher ist, als das, was du für den Kredit bezahlst. Financial Engineering macht einen Sinn. Aber die haben es total übertrieben, weil sie damit die Basis der Gewinnberechnung reduziert haben. Das hat dann wie Gewinnwachstum ausgesehen. Bei uns, bis auf die Immofinanz, und die hat es eh notwendig. Drastil, welche Branchen, sollten die Zinsen steigen, freut das am wenigsten? Berger, naja, die kapitalintensivsten. Nur die haben sich auch wieder abgesichert. Am meisten würde es die Banken freuen, weil die von der Zinsspanne dann besser leben können. Matilka, am wenigsten wird es für kurze Zeit die Versicherer freuen. Im ersten Viertel oder Halbjahr die Versicherer. Mittelfristig werden sie aber wieder durchatmen. Drastil, Immobilien, Berger, naja, natürlich. Es leiden die kapitalintensiven Geschäfte. Da gehören auch Anlagenbauer etc. dazu, Kraftwerkbauer, Versorger etc., die dann viel teurere Finanzierung bauen müssten. Und natürlich auch Immobilienfirmen, deren Projektkosten steigen werden. Drastil, zweites Thema, Rohstoffpreise, vor allem Öl. Für wen bedeutet eine Preisänderung was? Matilka, du hast bei den Rohstoffpreisen eigentlich den Effekt, der so multilateral wirkt, dass du es gar nicht primär zuordnen kannst. Du hast bei steigenden Rohstoffpreisen natürlich immer die, die produzieren. Das sind die Bevorteilten. Dazu kommt allerdings, dass der, der verarbeitet, auch in der Lage sein muss, seine Preiserhöhungen auch weiterzugeben. Wenn der Stahl explodiert und es kauft keiner mehr einen VW, dann geht das nur ganz kurz gut. Das, was du volkswirtschaftlich damit bewirkst, ist, das sehen wir in Europa derzeit sehr stark, dass die Inflation anfängt zu steigen. Die Inflation, die in den letzten Jahren durch die reduzierten Rohstoffpreise eigentlich immer nach unten gezogen wurde, beginnt plötzlich sich zu entlasten, sich zu entspannen. Klar, jetzt kommt die EZB daher und sagt, das habe ich gemacht. Und wegen mir und so weiter. Ob das aus China herauskommt oder nicht, ist ihnen wirklich am Ende egal. Die Inflation fängt zu drängen an. Das gibt Druck auf die Anleiherenditen. Weil die Realrendite, also sprich Zins nach Inflation, negativ bleibt. Im zweijährigen Bereich haben wir eine negative Realrendite, aufpassen 2,4 minus aktuell. Und das ist nur die offizielle Inflation. Das ist nicht die gelebte Inflation, die ist nämlich höher. Wir haben minus 0,7 im Anleihenmarkt und 1,7 Inflation. Bam. Das verlierst jedes Jahr fix. Die da drinnen sind, fangen an zu strudeln. Das heißt, Rohstoffpreiserhöhungen haben immer den Druck, auch auf der zyklischen Seite sich diesen Preiserhöhungen auch in der Produktionseffizienz, sag ich mal, oder Produktivität, wenn man so sagen will, angleichen zu müssen. Das heißt, du musst besser werden, damit du das aushältst. Drastil, die nächste aktuelle Frage noch kurz, heute Vormittag Pressekonferenz. Matilka, noch ganz kurz. Trugschluss, die Unternehmen, die es schaffen, steigen auch im Kurs. Die andere nicht. Drastil, Pressekonferenz heute Vormittag, hier in der Bank. Zum aktuellen Bild. Berger, wir sind immer sehr mutig in unseren Ansichten und freuen uns sehr, dass das Umfeld jetzt so ist. Wir haben das seit 2 Jahren gepredigt. Zurück an die Aktienbörse als Investor. Jetzt gibt es die ersten Unkenrufe, die Party ist vorbei, ist übertrieben etc. Das glauben wir nicht. Wir glauben, dass das eine gute Veranstaltung ist, die man nach wie vor besuchen muss, aus vielen Gründen. Einerseits, das ist vielleicht der oberflächliche Investitionsrückstau. Alle Investoren haben einen Investitionsstau und Mangel an Alternativen. Jetzt laufen die letzten gut verzinsten 10-jährigen Anleihen aus. Die Wiederinvestitionsfindung ist kompliziert. Das heißt, es wird vermehrt in den Aktienmarkt gehen müssen. Es hat momentan niemand zu viele Aktien. Wir sind von einer Überhitzung weit entfernt. Und das Wichtigste ist, mit dieser guten Konjunktur in Osteuropa, von Russland bis nach Tschechien, hat die Konjunktur gedreht, steigen die Gewinne der Unternehmen, auch der österreichischen Unternehmen. Und die höhere Bewertung des ATX, der höhere Kurs des ATX ist abgesichert durch die Bewertung. Das heißt, unsere Konklusion ist, investiert bleiben, laufend in Aktien dazu investieren. Und keine Angst haben, dass es jetzt vorbei ist. Es ist jetzt nicht vorbei. Es kann mal korrigieren. Das wissen wir nicht. Aber prinzipiell ist die Party am Beginn in Wirklichkeit erst. Drastil, am Beginn, Berger, ja. Ob es so weitergeht, wissen wir nicht. Aber prinzipiell, Europa ist seit einem Jahr wieder investierbar. Das haben wir nach all diesen Wahlen gesehen. Nach der Frankreich-Wahl. Es kommt Geld nach Europa. Ich glaube auch, das klingt jetzt immer so vermessen, dass dieser Brexit für Resteuropa auch eine Chance ist, zusammenzurücken und es ernst zu nehmen. Kapital fließt nach Europa. Plus, Kapital fließt nach Europa. Die Zahlen zum österreichischen Investmentfondsmarkt. 2006 167,3 MRD, jetzt 2016 167,1 MRD, mittlerweile wohl drüber. Matilka, das ist 95% Bond. Plus. Also kein Grund zu feiern, was die Zahl betrifft. Matilka, nein, das müsste man diversifizieren. Du lebst mitten in einem schwer regulierten Umfeld. Und dieses regulierte Umfeld ist natürlich von den Großinvestoren abhängig, inwieweit sich die bewegen dürfen. Großinvestoren sind ZB in Österreich auf jeden Fall die Versicherungen. Die Versicherungen sind in ihrem Investmentprofil immer Investoren gewesen, die etwa 10-20% in Aktien oder aktienähnlichen Investment geparkt haben und 80-90% in Fixed Income. Inzwischen sind die mit 95-98% in Fixed Income und den Rest kriegen sie nicht los. Und die Investment Habits spiegeln sich in solchen Statistiken wider. Die würden gerne, die dürfen aber nicht. Solvency II, wenn jemand das schon gehört hat, das ist so das Reglement, das die Versicherungen in Ö haben, schreibt dir vor jedes Aktieninvestment in Developed Markets, da zählt Ö dazu, musst du mit 39% Kapital unterlegen. Also du kaufst jetzt Siemens um 1 Mio. Euro und musst 390.000 Euro auf die Seite räumen, die du als Sicherheitspolster haben musst, falls die Siemens plötzlich wie verrückt zu fallen beginnt. Weil das kann ja jeden Tag passieren, dass du die Siemens kaufst, weil du glaubst, dass sie steigt, ist wurscht. Aber diesen 39% Drom musst du aushalten können. Aus Kapital, das die Versicherungen nicht haben. Die haben es nicht, weil sie diesbezüglich alle ihre Investments versuchen auf diese Zinsträger auszurichten, die in wirklich keine Performance mehr liefern, weil sie keine Zinsen mehr in sich haben. Und das, was der Edi vorher gesagt hat, die letzten 10-jährigen reifen aus, die 4%er. Jetzt bleiben 0,25%ige Anleihe über. Und von der kannst du dir keine Aktie leisten. Und das sieht man bei den Investments. Berger, deine Statistik beweist genau das, was sie gesagt haben. Dass einfach die Sparquoten nach wie vor irre hoch sind. Dass die Zahl sich nach oben bewegt, obwohl das zu 90% Anleihefonds sind. Die wiederum bewegen sich ja vom Kurs her beim All-Time-High. Eigentlich müsste das Fondsvolumen viel höher sein. Die Performance einer europäischen Börse und der Wiener Börse wird ja nicht von den österreichischen Anlegern gemacht. Das sind ja internationale Anleger. Die ganz großen Pensionsfonds und Investmentfonds, die jetzt auch wieder in Europa investieren, die aufgrund von Osteuropa wieder in Österreich investieren. Da kauft aber niemand den ATX. Da kauft einer zwei Unternehmen, ein anderer drei Unternehmen etc. Deshalb gibt es hier eine gesunde Basis. Lokal schafft man das nicht. Aber lokal schafft es auch der Markt in Belgien und Holland nicht. Da geht es immer um die internationalen Anleger, weil wir keine lokale Aktienkultur haben. Das ist das große Problem in fallenden Märkten. Wenn der ausländische Anleger die Lust verliert oder sich vor Osteuropa fürchtet, gibt es halt zu wenig Kaufkraft, das lokal wieder aufzufangen. Deshalb hat man die Schwankungen im Markt und alle schimpfen wieder auf die Börse. Die kann aber überhaupt nichts dafür. Es ist eigentlich ein frustrierendes Bild. Matilka, es gibt auch eine Statistik dazu, zu den Versicherungen. Die durchschnittliche Aktienquote bei deutschen Versicherern ist zwischen 2-3%. Drastil, Allianz hat 3%. Vor 7 Jahren waren das noch 21%. Matilka, und 3% sind derzeit noch top. Die Münchener Rück sagt, wir haben gar keine Aktien. Die hatten bis vor 15-20 Jahren zwischen 15-20% Aktien. Jetzt überlegen wir, die deutschen Versicherungen verwalten im Gesamten ein Portfoliovolumen von 6.000 Milliarden Euro. Jetzt steigern die Aktienquote um 1%, 60 Milliarden Euro. Was da los ist? Und das ist das, was wir in der Zwischenzeit durch innere Performance bei Unternehmen auffangen durften, weil diese 15-20% wurden ja irgendwann mal verkauft. Die hat ja jemand nehmen müssen. Und das ist, glaube ich, die weit größere Leistung, genau diesen Verkaufsdruck irgendwann auffangen zu müssen. Deswegen haben wir jahrelang nicht so gut geschlafen. Weil wir gesagt haben, okay, ich nehme die Voestalpine bei einem PE von 5, weil das ist eine gute Firma. Obwohl der Verkauf weiter gedrückt hat. Und leider Gottes, in solchen Statistiken machen die Aktien eigentlich immer eine unterdurchschnittliche Rolle aus. Die einzige Statistik, die fondsmäßig glaubwürdig ist, ist UK und USA. Plus, aber wenn wir schon in Österreich sind, und im Jahr 2017 auch sind, Österreich schneidet im internationalen Vergleich sehr gut ab. Warum? Matilka, das hat zwei Gründe. Der eine Grunde liegt darin, dass man sich 2015 gesagt hat in Österreich, ich pfeife auf die Politik, die helfen uns sicher nimmer. Und wenn man sich jetzt zurückblickend sagt, haben alle Firmen, die großen an der Börse notierten, gesagt, okay, ich ziehe die Reißleine. Wertberichtigung. Von 20 ATX-Unternehmen haben 19 außerordentlich wertberichtigt und Verluste geschrieben, dass es wirklich nur so gekracht hat. Drastil, der ATX war der einzige im Markt in den Jahren neben Griechenland, die einen negativen Gesamtgewinn hat. Alle 20 ATX-Aktien haben unter dem Strich zusammengerechnet Verlust gemacht. Matilka, genau so ist es. Da haben sie richtig Rambazamba den Keller ausgeräumt und gesagt, uns hilft da sicher keiner mehr. Daraus entstand ein statistischer Basiseffekt in den Jahren 2016 und auch 2017 teilweise wegen verschobener Rechnungslegung, wo jeder gesagt hat, bumm, die wachsen. Na klar, weil sie vorher im Minus waren. Das passiert jetzt auch in Italien. Die wachsen mit 17%. Wuff, die haben aber auch null Basis. Von dem heraus allerdings ist die Refinanzierung über die tiefen Zinsen auch umgesetzt worden und die Firmen haben letztes Jahr gesagt, ich pfeif drauf, zum zweiten Mal, ich investiere wieder. Und diese Investitionen zahlen sich parallel mit einem seit 3,5 Jahren funktionierenden Osteuropa-Wachstum schön langsam aus. Im Markt siehst du es in Form von Gewinnwachstumsdaten. Das Bewusstsein für den Markt entsteht dadurch passiv, nicht aktiv. Es kommt keiner daher und sagt, ihr habt das gut gemacht, ich kaufe euch, sondern ihr seid im Gewinn gewachsen, ihr seid jetzt billiger, daher kaufe ich euch. Also passiv. Das Aktive fehlt noch. Das wird dann passieren, wenn du Osteuropa mehr und mehr in den Köpfen der Leute und Investoren wiedererkennst. Plus, ist für einen Fondsmanager das eine Überlegung zu sagen, ich halte nicht Cash, sondern ich hole mir einen ATX-Portfolio, das darf ich einen aktiven Fondsmanager natürlich nicht fragen. Matilka, fragen schon, aber die Antwort ist erkennbar. Es gibt in jedem Index, nicht nur im ATX, es gibt gute und schlechte, die aus seiner persönlichen Sicht heraus gut und schlecht sind. Deshalb funktioniert's auch kurzes Momentum bei einem ETF. Wenn Indizes steigen, ist der ETF fast das beste Instrument, weil der ETF kauft alles. Der kauft alles, was im Index ist. Der aktive Manager kauft die aus seiner Sichtweise guten und die schlechten kauft er nicht. Meistens steigen in der Phase aber die schlechten stärker als die guten, weil weniger breite Umsätze dort stattfinden, sondern die Nachfrage dominiert hier meistens. Umgekehrt wird es zur Todesfalle, denn wenn der Markt fällt und du verkaufst den ETF, dann verkauft der ETF alles. Er verkauft die guten und er verkauft die schlechten. Nur die schlechten nimmt dir keiner ab. Die fallen dann wie ein Stein. Daher ist es, wenn man den Index positiv sieht, ist, glaube ich, die Selektion der Werte genau dieselbe schwierige Aufgabe, wie wenn du sagst, der Index fällt. Das ist egal. Also im ATX zu parken, würde ich mich nie trauen zu sagen. Plus, sollte die Wiener Börse daran denken, den ATXTR als Flaggschiff zu promoten, wegen der zusätzlichen Dividenden, Matilka, das wäre nicht schlecht. Das würde allerdings die Betonung auf die Besteuerung der Dividenden lenken. Dann müsste man die Besteuerung aus der Dividende herausrechnen, gell? Weil das ist unfair. Es ist unfair, wenn du nur den Kursindex nimmst, weil da rechnest du dich reich durch die Dividenden. Aber Total Return nimmt die Steuer nicht wahr. Und es hinkt der Manager hinterher. Es gibt den ATX Capit 8, dann sollte man auch diese Verunmöglichungen für den Portfolio-Manager ausgleichen. Dann darf man bis 8% im Index gewichten. Plus, der ist ja Hand in Hand mit Fondsmanagern geschaffen worden. Matilka, genau, da war ich dabei. Drastil, Monika, wir haben einen norwegischen Staatsfonds als größten Aktionär in Österreich, den Norges. Zweiter, dritter sind seit Jahren Teachers Retirement of Texas. Ein Pensionsfonds aus Texas. Den gibt es schon seit ich den Bloomberg schaue, und das ist auch schon fast 30 Jahre her. Der ist beständig unter den größten Investoren in Österreich. Und etliche andere, aus Pennsylvania oder so, gibt es in Österreich irgendetwas, wie man sich ZB an eure Zunft widmet, wo man investieren kann? Früher gab's, ich hab ja auch bei einer Bank gearbeitet, etwas für Ärzte oder für Freiberufler. Gibt's da irgendetwas, eine Art Investment-Idee, mit dem man sich an Leute wie dich wendet? Kovarova Simecik? Die Antwort ist sehr simpel. Nein, da gibt es überhaupt keine. Was ich schon vernehme, das war eine Reaktion teilweise auf die Studie zu Financial Literacy. Da haben sich schon Unternehmen an uns gewandt. Vor allem Versicherungen. Die, sage ich jetzt einmal, den Inhalt oder unser Forschungsvorhaben bis zu einem gewissen Grad, fürchte ich, missverstanden haben. Die haben angefragt, wollen sie nicht mit uns kooperieren, um uns beizubringen, was wir dann konkret an Privatanleger kommunizieren sollen, damit sie genau unser Produkt kaufen? Matilka, die Wahrheit. Versicherungen sollten sich die Wahrheit einmal angewöhnen. Kovarova Simecik, Und unser, wie soll ich sagen? Und beim Produkt war die Versicherung und nicht die Aktie gemeint. Uns geht es sicher nicht darum, dass wir Studien durchführen, damit wir dann für ganz konkrete Unternehmen Versicherungen sozusagen verkaufen. Es geht uns genau um das andere, sozusagen, um die mündige Entscheidung, wo ich dann sage, wenn sich einer von mir aus für ein Sparbuch entscheidet, dann soll er das tun. Aber dann soll er das bitte im vollen Bewusstsein machen, dass er eben die Inflation mit einberechnet. Im Grunde genommen nur verlieren kann, dass das Einzige, was sicher ist, ein Verlust ist. Wenn er sagt, ich investiere auch im Sinne Risikodiversifikation in ein Sparbuch, dann soll er das machen. Aber uns geht es genau darum, dass wir erheben, dass es hier offensichtlich Bedarf an besserem Wissen gibt und dass auch das war sozusagen unsere, wie soll ich sagen, unser großes Ziel, dass hier auch auf politischer Ebene Maßnahmen gesetzt werden, wo dann eben entsprechende Inhalte auch im Bildungsbereich vermittelt werden. Ja, es haben sich sofort Versicherungen an uns gewandt. Oder Finanzdienstleister. Da muss ich auch sagen, was ist die Informationsquelle? Das, was wir herausgefunden haben. Der Bankberater genießt noch immer sehr hohes Vertrauen. Ich sage jetzt einmal alternative Finanzdienstleister nicht. Matelka, das ist mein Europäanland, Immofinanz. Das Erbe, das wirkt nach. Kovarovasimezik, genau. Genau die Finanzdienstleister sind dann auf uns zugekommen und haben gesagt, naja, wollen wir nicht gemeinsam einen Lehrgang machen, wo wir dann noch weitere Finanzdienstleister aufbauen. Auch darum geht es uns mit diesem Studiengang nicht. Es geht darum, wie kann man sozusagen die Kommunikation, wobei das nicht ausschließlich Information in eine Richtung geht, sondern eben diese gegenseitige Kommunikation fördern, und das mit einem Ziel, dass man eben nicht blind Produkte verschachern möchte, um es brutal zu sagen, sondern, wo es darum geht, auch aufzuklären und Vertrauen zu bilden. Und dieses Vertrauen ist eh schnell verloren, wenn man falsch beraten hat. Matelka, ich glaube, dass in der Kapitalmarktkommunikation bei uns auch eine gewisse Form der Grundeinstellung zur Offenheit bedarf. Dass man auch über Dinge offen spricht, die nicht angenehm sind. Also wenn etwas passiert, sich dem auch so kommunikativ zu stellen und nicht immer davon ausgehen zu müssen als Investor, dass du immer mit Plus-Krei-Formulierungen, Anmerkung, hab es jetzt 100 Mal gehört, was anderes höre ich leider nicht raus, konfrontiert wirst, die du oft aus zeitlichen Gründen auch nicht als solche enttarnen möchtest. Kovarovasimezik, aber einen Punkt. Das ist so das andere Spektrum der Irrationalität zum Sparbuch. Grundsätzlich wird ja von Österreichern die Börse als eben Spekulationsstätte gesehen. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Milliarden Österreicher in Glücksspiele investieren, für manche ist es ja eine Art von Investition, die wirklich regelmäßig Woche für Woche Lotto spielen, überhaupt nicht hinterfragen, wie viel das wirklich pro Jahr ausmacht, in der ungebrochenen Hoffnung, irgendwann einmal das Große loszuziehen. Das sind jetzt in 2016 über 4 Milliarden Euro gewesen. Das sind 460 Euro pro. Es ist interessant, dass diese 460 Euro in Ordnung sind, aber Investitionen in Aktien bei der überwiegenden Mehrheit der ÖsterreicherInnen als höchst spekulativ abgelehnt werden. Matelka, die Chance beim Lotto zu gewinnen ist 1,8146 Millionen. Die besten Chancen hat man beim Toto. Das spielt nur keiner mehr. Plus, das Problem ist, dass der Markt so illiquide ist, dass Externe beim Sport die Ergebnisse beeinflussen können. Kovarovasimezik, aber im Grunde genommen die gleichen Menschen, und so ein vollständig ausgefüllter Lottoschein kostet gar nicht so wenig. Oder, Matelka, die Steigerungsraten hätte man gerne. Plus, ich glaube ziemlich genau 50% bleiben beim Start hängen. Ausschüttungsquote knapp 50%. Matelka, aber wenn wir dort sind. Es gibt ein gutes Rechenbeispiel, die Stromrechnung. Auf der Wiener Stromrechnung sind 17 Positionen angeführt, im Sinne der Transparenz, die nichts mit Strom zu tun haben, aber alle mit Strom, Energie etc. heißen. Nur zwei haben mit dem Strom zu tun. Und wenn man das rückrechnet, kommst du drauf, dass in den zwei Positionen, dass du ungefähr den doppelten Preis bezahlst, als am Markt. Aber egal. Das sind rückgerechnet 12% der Stromrechnung ist für den Strom. Der Rest ist irgendetwas anderes, Marketing. Das ist Kunst, Kommunikation. Jeder glaubt, er bezahlt für den Strom. In Wirklichkeit zahlt er nur für die Verwaltung. Plus, wie beim Tanken, wo man für den Liter Benzin, selbst wenn Rohöl 0 Dollar kosten würde, würde man K50 Cent Mineralölsteuer zahlen plus 10 Cent Umsatzsteuer. Matjeka, das ist staatlich angeordnetes Kartell. Die Mineralölsteuer sorgt dafür, dass der Preis nicht fällt. Plus, wenn wir schon beim Öl sind, wann wird die Mineralölsteuer wieder angehoben? Wann wird die österreichische Politik sagen, das Tanken ist so billig, wir schnalzen die Mineralölsteuer nach oben? Matjeka, das brauchen Sie nicht. Es funktioniert auch so, weil würde der Benzinpreis an der Tankstelle sich dem Ölpreis am Rohölmarkt angepasst haben, wären wir in der tiefsten Preissituation ungefähr 0,55 bis 0,6 gewesen. Wir sind einmal, glaube ich, durch den 1 Euro durchgerauscht. Wir sind es gewöhnt, die Ergebnisse der Ölunternehmen auf verschiedenste Bereiche abzugleichen. Da ist die Raffineriemarge in dem Fall das Wichtigste und die OMV hat derzeit eine Raffineriemarge, die meines Bewusstseins nach bewusst unter der Zweistelligkeit gehalten wird. Sonst fragt nämlich jeder, seid ihr verrückt? Die verdienen so gut wie noch nie. Und der Ölpreis hat sich gedrittelt. Der Staat verdient mit. Plus, wie wird man Fondsmanager? Matjeka lacht, bei mir war es eine fast eine Gelegenheit. Passt aber gut zu dem Thema dazu. Warum? Weil ich bin in einer Bank, habe ich mein Berufsleben begonnen. Nachdem ich meine Berufswahl, Film und Fotografie, an der Filmakademie gesehen habe. Und das war furchtbar. Es war ein Beziehungsstapel. Dann habe ich gesagt, ich verdiene mir meine eigene Hasselblatt und bin in die Bank gegangen. Die habe ich bis heute noch nicht. Aber ich bin bei der Bank geblieben. Und das, was daraus entstanden ist, war irgendwie so dieses mit dem Geld und sonstigen und hin und her. Und nach 3, 4 Jahren hat sich herausgestellt, dass in meiner Filiale, ich war in Maria Enzersdorf tätig, ein Bewusstsein für Veranlagung da war, das allerdings nicht abgedeckt wurde. Und schon gar nicht bei den Aktien. Wenn dann hat man ein paar Staatsanleihen gekauft und das war es schon. Und ich habe mich dann hineinbegeben, hineingegraben und das eine oder andere Mal selbst begonnen zu investieren. Da habe ich mir gesagt, cool, das war 1987 oder noch früher. Die erste Aktie war die Lenzing, um 500 Schilling. 3 Tage später habe ich 800 Schilling dafür bekommen. Und ich habe wochenlang schlecht geschlafen, weil ich gesagt habe, dass irgendjemand jetzt kommt und die 300 Schilling haben will. Und dann habe ich mich damit intensiver auseinandergesetzt und begonnen auch eine durchaus seriöse Beratung aufzubauen. Das hat dann ein paar Jahre gedauert. Und wir waren dann in der Gegend auch so berufen, wir haben die Fusion der Bank Austria vorweggenommen. Ich war bei der Länderbank und die ganzen Kunden von der Z wurden rübergeschickt zu uns mit dem Versprechen, dass wir sie ihnen nicht abwerben, sondern nur beraten. Und so ist der Weg gegangen. Plus, wenn wir schon über die Lenzing sprechen, welchen Compliance-Richtlinien ist man da ausgesetzt? Wie ist das heute? Matjeka, ich bin nicht ganz einverstanden mit der Lenzing-Investor-Relation. Das habe ich dann wohl falsch verstanden, grinst. Plus, ist es so, dass man dann einfach die selbstverwalteten Produkte kauft, mit dem Argument, ich passe auf mein eigenes Geld genauso gewissenhaft auf wie auf jenes anderer Leute, oder ist auch das schon nicht mehr erlaubt? Matjeka, doch. Bei eigenen Produkten schon. Drastil, das kommt sogar sehr cool. Das erwartet man fast. Das ist schon ein gutes Signal. Matjeka, ja, schon. Und es ist logischerweise in einem Compliance-Informationsverbund da. Also die Compliance-Officer, die kriegen sogar jede Dividendenzahlung gemeldet. Also da gibt es no secrets. Es soll halt innerhalb dieses engen Bereiches auch secret bleiben. Aber das ist so wie wenn Sie zu Ihrem Arzt gehen und die Hose fallen lassen. Das dürfen andere auch nicht sehen. Müller, wie wird man denn Aktienhändler oder Vorstand? Berger, im Prinzip ist es. Ich mache mir auch keine Sorgen um die jungen Menschen am Arbeitsmarkt. Es gibt viele Freunde in meinem Alter, die sagen, die Jugend ist so arm. Es gibt keine Jobs mehr etc. Klar hat sich der Arbeitsmarkt geändert. Und manche Berufe gibt es halt nicht mehr. Aber, der gemeinsame Nenner ist die Leidenschaft für etwas. Und wenn man als Jugendlicher schon für Aktien oder Börse Leidenschaft hat, ist der Berufsweg irgendwie schon aufgezeichnet. Wenn man das dann beharrlich macht und das über lange Zeit ohne große Fehler macht, dann kann man weiterkommen und Einsatz zeigen. Und das ist auch für Studentinnen, glaube ich, ein guter Rat. Jede Firma brennt darauf, junge Absolventen mit Leidenschaft dafür zu bekommen. Die Spreu vom Weizen trennt sich wahnsinnig schnell. Man sieht sehr schnell, wer das nur macht, weil man einen Job haben muss. Das ist meistens zu wenig. Nicht einmal von den Arbeitsstunden, sondern vom Einsatz her. Und Kollegen, die aufzeigen, wenn es ein neues Projekt gibt. Und das wird immer so sein. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte unbedingt Fondsmanager werden, dann wird das vielleicht am Anfang schwer werden, einen Fondsmanager-Job zu bekommen. Aber wenn man sich auf den Weg einlässt und einmal in einer Gesellschaft, die das tut, irgendwo ganz unten am Treppchen anfängt, kann man es schaffen. Es geht eigentlich meiner Meinung nach zu 90% um die eigene Einstellung. Plus, ich wollte noch eine Frage stellen zur Beziehung Fondsmanager, Broker. Es gehört ja viel mehr dazu, Fondsmanager zu sein, als nur die Frage, die Aktie kaufe ich oder verkaufe ich. Jetzt entschließt sich der Fondsmanager dazu, dass eine neue Position aufgebaut wird. Das geht ja nur Hand in Hand mit dem Broker. Matilka, so ist es, ja. Also der Broker hat die durchaus funktionelle und sehr verantwortungsvolle Position, die Exekution so optimal und so effizient und gleichzeitig so transparent wie möglich durchführen zu können. Das bedeutet für den Broker Investment, dass er an diesen bösen Plätzen, die dann da gewählt werden, auch einen entsprechenden Zugang hat. Auf der anderen Seite bedeutet das auch einen Kommunikationspfad. Drittens ist der Broker nicht unbedingt derjenige, der darauf wartet, angerufen zu werden oder gemailt wird mit Orders, sondern er gibt auch Informationen weiter, die aus seiner Sicht informativ oder entscheidungsbeeinflussend sein können. Oder einfach nur die Transparenz der Portfolio-Manager erhöhen. Und der Portfolio-Manager ist zwar regulativ dazu gezwungen, in Form einer Best-Exekution die Broker seiner Wahl so anzuhalten, die beste wie auch immer geartete mögliche Exekution inklusive der Kondition abzuliefern. Tatsache ist es allerdings zum Schluss auch ein kommunikativer Effekt, wer mit welcher Order am besten und seriösesten und nachhaltig am klügsten umgeht. Und dem gibt man die Order. Und bei uns ist das insofern gut, weil der Edi nicht nur mein Broker ist, sondern er ist diesbezüglich auch insofern durch 30 Jahre gemeinsames Großwerden so vertrauenswürdig, dass man sich über solche Dinge keine Gedanken mehr machen muss. Aber es ist jeder Broker, und leider Gottes sind wir in einer so hohen Transparenzerfordernis. Jedes Geschäft, das wir machen, wird dokumentiert auf Sekundenbasis. Das ist permanent am Prüfstand. Du kannst nicht sagen, ja cool, das machen wir einfach. Sondern das muss einen ganz stringenten fixen Prozess haben, bis es dann im Portfolio landet und dort dann genauso behandelt wird. Berger, auch der Broker ist ein sehr wertvoller Bestandteil der Kette. Oder ich glaube zumindest ein ebenbürtiger. Die Börse ist ja einer der höchst komplexen Marktplätze überhaupt. Wenn wir jetzt ein Beispiel, wir hätten jetzt die OMV hier sitzen und die präsentiert uns jetzt allen ihr Geschäftsmodell und ihre Pläne fürs nächste Quartal. Die Aktie ist bei 46 Euro. Jetzt sagt der Wolfgang dann als Konklusion, ich verkaufe die Aktie. Warum verkaufst du die Aktie? Naja, eigentlich das ist irgendwie, das habe ich alles schon gehört. Ist teuer. Gefällt mir nicht. Du sagst aber, Pfau, ich bin begeistert, die machen jetzt mehr Gas in der Ukraine, ich kaufe die Aktie. Wer hat jetzt recht? Vielleicht hat nächste Woche er recht. In 3 Monaten hat dann er recht, etc. Und das ist das ganz Wichtige bei der Brokerage. Ein Broker ist ja nicht nur derjenige, der an der Börse einen Knopf drückt. Das ist höchst sensibel, das gut auszuführen. Das ist wieder der Anlegerschutz. Beim Broker gibt es ja wieder Research dahinter, wo der Analyst ja auch zwischen den Zeilen liest und sagt, okay, im Vergleich zu anderen Firmen glaube ich es oder glaube ich es nicht. Er muss dann die Entscheidung treffen von all diesen Meinungen, die da einprasseln, was setzte ich davon im Fonds um? Das ist ja die Kunst. Du kannst jeden Tag 2 Entscheidungen treffen. Ich kaufe es oder ich verkaufe es. Und es ist jeden Tag legitim, denn es gibt jeden Tag einen Preis dafür. Aber was macht es aus? Die Erfahrung und dann beim Analysten, was ein guter Einstieg ist für, wie werde ich Fondsmanager, ist Research immer ein guter Einstieg? Da kannst du quasi trainieren und Erfahrung sammeln und musst noch nicht selbst entscheiden, ist zwischen den Zeilen zu hören. Und gute Analysten gehen aus einem Meeting raus und, wo ich als Broker immer begeistert bin, und der gute Analyst dann, wo das Gehirn rattert, der sagt, das habe ich schon 3-mal dort gehört, der sagt, die reden einen Blödsinn, obwohl die ja keinen Blödsinn reden wollen, der meint es ja auch gut. Es ist wirklich eine spannende Geschichte. Madeleine Salat, es passt eh in den Kontext. Zur Frage, wie werde ich Fondsmanager? Da bin ich weit entfernt. Wo kann ich mir als Student jetzt diese Informationen, also dieses Bauchgefühl, wo finde ich das? An wen soll ich mich wenden? Ich kann nur von mir selbst sprechen, als ich damals mit 18 zur Bank gegangen bin und meinen Bankberater gefragt habe, ich würde gerne am Kapitalmarkt in Wertpapiere investieren. Nein, das ist nichts für dich. Du hast eigentlich keine Ahnung. Wo gehe ich hin, um Informationen zu bekommen? Berger, in Wirklichkeit in der Bank oder in einem guten Medium. Da muss man halt. Es gibt nicht. Börse gibt es ganz oder gar nicht. Das ist das Wichtigste. Man kann nicht einmal 2 Wochen an die Börse schauen oder irgendwie. Das musst du immer tun. Das sagen wir auch unseren Kunden. Entweder sie haben so viel Zeit und Interesse, dass sie das jeden Tag beobachten und da immer drauf schauen etc. Dann können wir ihnen einen Rat geben. Aber sie entscheiden das. Oder sie lassen uns mehr tun, also Vermögen verwalten etc. Also wirklich jeden Tag einschlägig etwas zu lesen und am besten auch mit kleinem Geld selber veranlagen. Da lernt man am allermeisten. Einen Case durchexerzieren. Ein paar hundert Euro, paar tausend Euro, was auch immer möglich ist, in eine Aktie oder was zu investieren, diese zu beobachten, nachlegen, verkaufen, etc. Ich glaube, das ist irgendwie. Man muss so in die Flow kommen. Kovarovasimecik, ist es wirklich schlau für einen Privatanleger, das wirklich kurzfristig zu betrachten, und nicht eher mittelfristig, wirklich so auf kurzfristige Veränderungen zu reagieren? Berger, naja, da muss man unterscheiden. Für Privatanleger, da haben Sie vollkommen recht, nein. Für einen Berufseinsteiger, der in diesen Beruf reinwachsen möchte und ein Gefühl bekommt, ja, das ist, was ich meine. Man muss Börse spüren. Der gute Analyst wird nie ein brillanter Analyst werden, wenn er es selbst nicht spürt. Wenn er selbst nie veranlagt hat etc. Der kann nicht den Wolfgang dauernd beraten und hat eigentlich noch nie schwimmen gelernt und redet übers Schwimmen, ja. Du musst selbst die Erfahrung haben. Drastil, und das macht auch Spaß. Das macht wirklich Spaß. Berger, unglaublich, ja. Salat, aber wie fange ich als Privatperson an? Drastil, du hast es richtig gemacht. Du bist ja bei der Wiener Börse, Matilka, das ist ein guter Ansatz. Drastil, das ist ein gescheiter Ansatz, dort einmal reinzugehen. Berger, irgendwo in der Branche anknüpfen. Das ist mal das Wichtigste. Als Werkstudent bei einer Bank oder bei einer Fondsgesellschaft oder der Wiener Börse. Damit man mal in diese Szene reinkommt. Wo darüber geredet wird etc. Matilka, ich würde auch Literatur empfehlen. Genauso, wenn man sich selbst dann auch schon kennt, welche Art der Literatur. Es gibt inzwischen, Gott sei Dank, im Finanzial wirklich gute Sachen. Man muss halt viel Englisch lesen. Berger, CNBC schauen. Das ist auch spannend. Abends CNBC schauen ist höchst erfrischend. Matilka, das beste Buch über die Börse schlechthin. Da kommt zwar nie Börse vor, aber das ist von Watzlawick. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Da kriegst du schon Einstellungen. Plus, was auch Sinn machen kann, wenn man sich bei den eigenen Ausgaben überlegt, steckt da ein Börsennotierter dahinter? Und wie kann ich mir das Geld zurückholen? Ich bin Filmfan. Und wenn ich Star Wars oder einen Marvel-Film sehe, dann denke ich daran, dass ich mir die Kinokarte von der Dividende von Walt Disney hole. Diese Herangehensweise eben. Oder viele Leute haben eine Nivea-Dose in der Hand. Die kann man sich von der Beiersdorfer Dividende kaufen. Berger, alle von uns, um die 50 herum, mit denen wir groß bzw. alt geworden sind, sind Kollegen, die so angefangen haben in Wirklichkeit. Irgendwo musst du an diese Szene andocken. Und wenn ich zum Film möchte, dann werde ich am Anfang gut beraten sein, Kabel zu schleppen oder Requisiten einzuordnen, damit man in der Szene drinnen ist. Dann ergibt sich der nächste Schritt. Unser Chefanalyst Bernhard Haas ist der Leiter unserer Research-Abteilung. Er hat sich als Werkstudent, als ich bei einem großen Broker Geschäftsführer war, beworben. Dann habe ich die Bank gewechselt und mich daran erinnert, dass er ein Talent war. Und dann haben wir einen Junior-private Banker gesucht. Völlig unpassend für ihn, aber ich habe ihn angesprochen. Er hat gesagt, er will dabei sein. Nach einem Jahr war die Research-Stelle frei und er hat gewechselt. Also aufdringlich sein und hartnäckig. Und was ich allen jungen Leuten sage, in der eigenen Bank fällt es mir auch oft schwer, dass ich Glauben bekomme. Aber nicht auf die Uhr schauen, klar, gibt es Arbeitsgesetze etc. Aber alle, die sich durchsetzen wollen, sind die, die nicht auf die Uhr schauen. Wir wollen ja niemanden ausbeuten. Kovarovasimecik, das ist an der FH genauso. Drastil, was man gerne macht, macht man gut. Und Selbstinitiative, das ist klar. Wir haben Mäzi-Aktien. Und mein Sohn möchte dauernd zum Mäzi gehen, weil dann der Kurs steigt. Matilka, na klar, die Naturaldividende kriegt er auch, dann passt alles. Salat, weil jetzt an der Wiener Börse die US-Aktien gelistet sind und beworben werden. Wie beurteilen Sie das? Berger, ganz eindeutige positive Meinung. Vor einem Jahr kam ein deutscher CEO an die Wiener Börse, da war die Überlegung, oje, jetzt brauchen wir einen Deutschen. Das habe nicht ich gesagt, sondern Aufsichtsräte, Geschäftspartner etc. Ich bin absolut begeistert von Herrn Boschan, der die pragmatische Art, und er macht genau das, was ich seit vielen Jahren sage, Börse muss sich auf das besinnen, was sie ist, nämlich ein perfekter Infrastrukturanbieter. Und die Aktion für den Kleinanleger US-Aktien zu listen, ist ein Service, das wird die Börse nämlich finanziell nicht spüren, die werden dadurch nicht mehr Gewinn machen, es ist ein positives nettes Signal an die Retail-Community. Es wird nicht viel Umsatz passieren, weil der Profi geht eher zum Fondsmanager oder kauft direkt, aber es ist ein guter Service, der niemanden schadet und absolut für die Imagepflege positiv ist. Salat, ist es aber auch etwas, was Sie dem Kleinanleger empfehlen würden? Berger, wir haben ja auch Anleger, die kaufen Apple-Aktien aus irgendeinem Grund. Wir empfehlen das im Zwiegespräch, das kann man vieles empfehlen, als Spezialist, wenn man die Apple-Aktie kauft, habe ich in meinem Leben leider noch nie. Wenn jetzt ein Kunde US-Aktien kauft aus irgendeinem Grund, dann würde unser Händler, Best-Exekution, sicher schauen, in der Situation, wo kann man am günstigsten einkaufen. Das kann man an der Wiener Börse in Euro sein. Was wir empfehlen Kunden, das macht der Wolfgang mit seinem Team wieder. In unserer globalen Asset-Allokation oder Vermögensverwaltungsmandaten, wo wir globales Geld verwalten, da machen wir immer so Länderausschnitte. Okay, wir geben 2% nach Indien, weil der Markt jetzt kommt. Oder 10% nach Amerika. Kaufen wir in der Regel einen Fremdfonds. Wo soll man denn anfangen? Soll man 3 amerikanische Aktien kaufen? Dann sind das die falschen. Und dann sind wir wieder beim Fonds. Drastil, da möchte ich einhaken. Ich glaube, wenn ein Kunde der Wiener Privatbank im Speziellen jetzt Apple kaufen will, wenn man sich das genau anschaut, wird er sie wohl nicht in Wien kaufen. Aber wenn jetzt mein Sohn bei Enthold 10 Jahre, dann sind die inneren Kosten, Dividenden etc. in Euro umgerechnet, ÖGT Settlement USW, alles zu nationalen Spesen, bis auf die Transaktionsspesen selbst, die man mal hat. Glaube ich viel viel gescheiter, als wenn ich sie in Amerika halte. Der Top-Kunde, der 100.000 Euro Size hat, der soll das weiterhin an der Nasdaq oder Apple im Do. Für den Österreicher, der halten will, Wien, Kovarovasimezik, ich kann es nur bestätigen. Das ist schon eine sehr positive Wende gewesen seit dem Vorstandswechsel der Wiener Börse, weil die Kommunikation angekurbelt wurde und die Wiener Börse nach außen hin ganz anders auftritt. Ich verfolge es in sozialen Medien. Plötzlich waren sie überall präsent, Twitter, sind auf LinkedIn wahnsinnig aktiv. Und es kommt an. Sie haben auch steigende Anzahl von Leaks und es kommt irgendwie an. Man merkt, da tut sich irgendwas. Und das ist schon sehr wichtig. Berger, das haben wir in der Bank unter der Führung von Kollegen Müller auch begonnen. Wir haben Jahre davon geredet und waren zu blöd, es umzusetzen. Müller, apropos erfolgreich sein. Noch erfolgreicher ist man, wenn man vor der heutigen Veranstaltung schon von einer Teilnehmerin gestalkt wird, auf allen sozialen Netzwerken. Nach dem Ende der Aufnahme. Kovarovasimezik, die jüngeren Generationen kennen den österreichischen Kapitalmarkt und die dort gelisteten Unternehmen kaum. In der Wahrnehmung präsent sind jene, die gezielt Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen wie ZB Red Bull oder Unternehmen, die in ihrem Alltag vorkommen wie Konsumgüteranbieter oder soziale Medien wie Facebook, Amazon oder Instagram. Unternehmen müssen die Investoren von morgen gezielt ansprechen, wenn sie wahrgenommen werden möchten. DH jene Medien- und Kommunikationskanäle bespielen, auf denen sich jüngere Generationen tummeln. Das sind ganz stark soziale Netzwerke. Und dort müssen sie erzählen, was sie tun und worin ihr Erfolg besteht. Die Voestalpine ist auf Facebook, Instagram und Snapchat seit Jahren aktiv. Sie haben 2 Millionen User auf Facebook. Die Anzahl der Bewerber pro Lehrstelle ist in dieser Zeit von 3 auf 12 gestiegen. Das ist schon beeindruckend und zeigt, dass es keine Frage des Produkts ist, sondern eine Frage der zielgruppengerechten Kommunikation. Vielleicht ist auch das der Weg, das Interesse der jüngeren Generation für den Kapitalmarkt zu wecken.